halten zu können. Danke für die gute Einleitung auch. So eine schöne Biografie von mir habe ich noch nicht gehört und könnte das selber nicht so. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid und es offensichtlich an dem gesamten Studium Generale so ein großes Interesse gibt. Also jetzt gerade mit Vernetzung Gender Studies, gerade diese Interdisziplinarität, die, glaube ich, ganz wichtig ist, um überhaupt überhaupt Antworten auf ganz viele Problemlagen finden zu können. Insofern ist auch mein Zugang, du hattest es ja jetzt schon erwähnt, auch interdisziplinär. Ich hatte auch erst versucht, meine Doktorarbeit in der Biologie zu verorten, habe da aber einige Ablehnungen gekriegt, also etwa ein Dutzend Professorinnen haben mir da abgesagt, dass das Thema doch da nicht so richtig reinpasst. Da hatte ich das durchaus noch anders formuliert. Also ich wollte im Prinzip nur überprüfen, welchen Einfluss das letztendlich hat, dass man vor einer Untersuchung schon das Geschlecht voraussetzt, also stets in weibliche und männliche Untersuchungsgruppen unterteilt, was das letztendlich für die Ergebnisse für Auswirkungen hat. Das Thema hat sich dann ein bisschen geändert und ist jetzt in der Soziologie angesiedelt gewesen, auch mit biologischer Zweitbetreuung von Sigrid Schmitz aus Freiburg. Heute habe ich so ein bisschen, also wir sind ja jetzt schon mit der Zeit etwas fortgeschritten. Ich hoffe, wir kommen trotzdem noch zu einer sehr schönen Diskussion dann auch, weil mir kommt es eigentlich auch gerade darauf an, dass ich von euch irgendwie ein gewisses Feedback kriege oder ihr sagt, das ist doch alles Mist, was du erzählst und so. Und sozusagen einfach so eine Rückmeldung. Ich habe explizit den Fokus Gleichheit gewählt und dazu vielleicht erstmal ein Zitat vorangestellt von Barbara Sichtermann aus dem Jahr 1999. Die Gleichheit ist nicht nur eine kühne, sie ist auch eine schwierige Losung. Immer wieder haben sich die Konservativen vor 200, so gut wie vor 100 Jahren und wie heute unter Hinweis auf schädliche oder vergebliche Gleichmacherei gegen die Gleichheit als gleiches Recht und gleiche Chance gestemmt. Dass die Individuen und die Geschlechter verschieden seien, könne man überall mit Augen sehen. Also müsse eine Gleichheitspolitik scheitern. Gegen diesen primitiven Vorbehalt, der an eine äußerst rohe Abart des gesunden Menschenverstands appelliert, mussten die Aufklärer, musste auch Mary Wollstonecraft ihre ganze Beredsamkeit ins Feld führen. Also das vielleicht als richtungsweisendes Zitat heute für den Input vorangestellt, weil ich glaube tatsächlich stets gleich in Differenzbetrachtung zu fallen, sei es jetzt aus konservativer Richtung, um dann zum Beispiel auszuführen, ja, na, es gibt ja diese Unterschiede und deshalb bist du sozusagen für diese oder jene Tätigkeit besser geeignet oder für die andere Tätigkeit nicht geeignet, aber auch durchaus aus einer queer-theoretischen Perspektive gleich zu sagen, wir sprechen zwar jetzt von individuellen Differenzen, aber dabei muss man, glaube ich, immer im Hintergrund haben, dass man eben von dem Differenzbegriff spricht, der eben konservativ in dieser Mainstream-Gesellschaft eine gewisse Prägung hat. Und damit kann man auch durchaus queer-theoretisch sozusagen dann da gegebenenfalls den Leuten zuspielen, denen man eigentlich nicht unbedingt zuspielen will. Mary Wollstonecraft ist insofern auch spannend vorausgesetzt, weil ja häufig die Betrachtung gerade in der Geschlechterforschung sehr verbreitet sind. Ab der Moderne, ab 1800 sei stets und immer nur Differenz beschrieben worden, gerade von Biologinnen und Biologen. Wir nehmen ja sehr stark eigentlich ab Ende des 18. Jahrhunderts die Frauenemanzipationsbewegung wahr. Und da ist meine Frage, warum sollte das eigentlich vollkommen an der Biologie vorbeigegangen sein. Warum sollten sich Forschende in der Biologie nicht selbst die Frage gestellt haben nach der Gleichheit und Differenz von Geschlechtern? Also warum sollen da diese Debatten nicht stattgefunden haben? Also das auch sozusagen noch ein Punkt, warum heute Gleichheit gerade in dem Punkt stehen soll, weil ich gerade ausführen will, dass eben gerade im 19. Jahrhundert ganz viele Gleichheitsbeschreibungen in der Biologie getroffen wurden, die allerdings auch aus einer Geschlechterforschung heute nicht rezipiert werden, sodass man auch wieder so im Prinzip den Eindruck erweckt, als sei sozusagen in der Biologie stets nur Differenz beschrieben worden und damit spielt man auch durchaus Konservativen wieder in die Hände, die dann eben davon ausgehen, ja, na, es habe ja sozusagen immer Differenz gegeben und das leitet sich ja aus diesen natürlichen sichtbaren Merkmalen oder unter dem Mikroskop sichtbaren Merkmalen ab. Noch ein weiterer Punkt, also ich muss jetzt ein paar Sachen leider erstmal kurz nachzeichnen vorher, um das so ein bisschen einzupassen. Ein weiterer Punkt, also ist ja vielleicht bei einigen schon bekannt, die Unterteilung in ein Eingeschlechtermodell für Thomas Laqueur, das bis Ende des 18. Jahrhunderts gewirkt habe, von einem Zweigeschlechtermodell, was in der Moderne letztendlich dann erfunden worden sei. Also Eingeschlechtermodell heißt in dem Sinne von Thomas Laqueur, dass im Prinzip der Mann den Menschen schlechthin darstelle, aber dass die Frau dazu nicht als grundverschieden postuliert wurde, sondern als unvollkommenes Wesen, also die durch zu wenig Hitze im Körper nicht dazu in der Lage sei, beispielsweise die Genitalien nach außen zu kehren, wogegen der Mann über genügend Hitze verfüge, um die Genitalien nach außen zu kehren, was ihn auch dazu befähige, dann in der Politik und in der Gesellschaft besonders großen Einfluss zu haben. Also diese Betonung sozusagen von Hitze und einen Mangel und ein zu viel davon. Und davon wurde dann abgetrennt ab dem 18., 19. Jahrhundert das Zweigeschlechtermodell, mit dem postuliert wurde, dass dann sozusagen für alle Organe, für alle Gewebe, für Knochensubstanzen und ähnliches Differenzen zwischen zwei Geschlechtern beschrieben worden seien. Da will ich mich auch gerade kritisch zu äußern. Also aus meiner Perspektive und auch mit den Arbeiten, die ich mir angeguckt habe, kann man genauso für die Moderne mit hervorragendem Quellenmaterial genauso ein Eingeschlechtermodell behaupten und sehr gut begründen. Dann noch ein Punkt, ein weiterer Punkt, weshalb ich auch das Thema ganz leicht geändert habe, als es auch angekündigt ist. Ich wollte gerade Entwicklung und Prozess mit reinnehmen, also gerade diese Faktoren mit reinnehmen, weil diese ganz bedeutsam sind. Also die sind bedeutsam einerseits so und so für den Input dann und sie sind, glaube ich, auch bedeutsam innerhalb der Biologie zu anderen Verständnissen von Geschlecht zu gelangen und aus meiner Sicht möglicherweise auch dazu geeignet, im Moment emanzipatorischere Modelle von Geschlecht zu entwerfen. Also Entwicklung und Prozess sozusagen davon ausgehend, dass nicht wie zuvor, gerade im 17. Jahrhundert wurden sogenannte Präformationstheorien stark, mit denen behauptet wurde, dass in entweder Ei oder in Samen das Individuum schon vollständig vorgebildet sei. Also sei sozusagen ein ganz kleines Männekiegen sozusagen schon in Ei oder Samen drin, was nur noch an Größe zunehmen müsse. Dazu habe ich nachher noch gleich kurz eine Folie, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Jetzt nur vorangestellt und Entwicklung und Prozess bedeutet sozusagen, dass von diesen, dass irgendwas präformiert sei, dass irgendwas vorgegeben und unabänderlich sei, abgerückt wird und stattdessen davon ausgegangen wird, dass zunächst ungeformte Materie vorliege, die durch verschiedene Einflussfaktoren und durch gerade Entwicklung und Differenzierung sozusagen zu organisierter und geformter Materie erst werde. Also sozusagen am Anfang, man kann es sich jetzt vielleicht so schön vorstellen, am Anfang ein kleiner, undifferenzierter Zellhaufen im heutigen Vokabular, woraus dann der komplex ausgebildete Organismus entsteht, der dann aber auch zeitlebens selbstverständlich immer noch durch Einflüsse und Ähnliches mitgeprägt wird. Also das vorangestellt und deshalb das auch als Hintergrund sozusagen für den Input und damit auch die kurze Gliederung dazu. Also ich möchte zunächst erstmal aufzeigen, wie gerade mit diesen Präformationstheorien um 1700 sozusagen Differenzen beschrieben wurden, also die nochmal kurz erläutern, wo dann Differenzen abgeleitet wurden. Entgegen der Auffassung, die danach dann, also die sonst in der Geschlechterforschung verbreitet ist, dass ab 1800 dann gerade Differenzbeschreibungen einsetzen, möchte ich eben gerade mit solchen Entwicklungstheorien darauf verweisen, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass da eben ganz wesentliche Gleichheiten angenommen wurden und dafür dann auch einige Zitate durchaus mit anbringen und das dann noch nachzeichnen, gerade um eine Debatte um 1900. Und ich finde immer selber so nur historische Betrachtungen relativ unproduktiv, um für heute Ableitungen treffen zu können. Und deshalb auch gerade der letzte Punkt, das Ganze für aktuelle Geschlechtertheorien deutlich machen soll, gerade genetische Geschlechtertheorien, welche sind da verbreitet, welche Vorannahmen gehen da schon ein und wie lassen sich möglicherweise andere Ableitungen dann dazu auch treffen. Ja, also entsprechend sind die historischen Sachen auch ein bisschen kurz, aber wenn da dann Fragen sind, dann jeweils auch einfach Fragen, also Verständnisfragen vielleicht so und so einfach zwischendurch und nur wenn es dann Diskussionen sind, dann vielleicht am Ende, es sei denn, es grummelt so im Bauch, dass es gar nicht anders geht, damit kein Leiden hier entsteht. Ja. Also Präformation, wie schon kurz angedeutet, ging sozusagen davon aus, dass in entweder Ei oder Samen, also jetzt nicht Zelle drangehängt, das wurde erst später beschrieben, sozusagen zelluläre Gewebe, also in entweder Ei oder Samen sei das Individuum schon vollständig vorgebildet und müsse nur noch an Größe zunehmen. Und das gab es in zwei Versionen. Einerseits in der Version des Ovismus, ist jetzt ein bisschen zum Aufwachen abends dargestellt, dass eben im Ei das vorgebildet sei und bei den Animalkulisten, und hier sieht man das noch schön deutlich, wurde eben davon ausgegangen, dass das im Samen vorgebildet sei. Und da sieht man ja auch direkt die Konturen des Individuums, das eben sozusagen schon vollständig vollgebildet ist und sich nur noch ausfalten muss. Also das war sozusagen die Annahme dahin. Und das ging durchaus auf christlich-kirchliche Lehren unter anderem auch mit zurück, in denen ja davon ausgegangen wurde, dass der Schöpfergott, also ein Gott, der als zu einem Zeitpunkt alles geschaffen habe, eben so postuliert wurde, dass er eben alles geschaffen habe und damit natürlich auch alle Generationen, die irgendwann an Menschen auf der Erde irgendwie vorkommen könnten. Also das ging auch so weit durchaus zu sagen, dass in entweder Adam oder Eva, alle folgenden Generationen sozusagen ineinander geschachtelt schon vorhanden seien. Also kann man sich vielleicht so als eine Art Matrioschka-Modell vorstellen mit unendlich vielen Schalen oder zumindest nur Millionen Schalen oder so in der Größenordnung. Und vielleicht auch als christlicher Rückbezug, der da, glaube ich, relativ bedeutsam ist. Religion dazu zu untersuchen, wäre so und so sehr spannend. Also gerade dann mit der Aufklärung, gerade vernunftgeleitete Einflüsse arabisch-islamischer Philosophie, den genau nachzuspüren. Also ein bisschen deute ich das dann nochmal an. Aber das ist durchaus ein sehr spannendes Thema. Was hier deutlich hervortritt, ist einerseits, dass eben gerade diese Zeugungsbestandteile, also das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich machen will, dass gerade von diesen Zeugungsstoffen ausgehend sehr viele Unterscheidungen getroffen wurden und dass es sehr bedeutsam war, ob man davon ausging, ob nur in einem Geschlecht gezeugt, also nur ein Geschlecht sozusagen zur Zeugung beitragen würde oder ob beide Geschlechter zur Zeugung beitragen würden und dass auch ein wesentlicher Inhalt für Differenz und Gleichheit dann auch mit sein muss. Hier, das erscheint so eigentlich relativ gleichberechtigt nebeneinander, einmal im Ei, einmal im Samen vorgeformt. Das ist es nicht. Bei den Ovisten wurde davon ausgegangen, dass das eigentlich wichtige Prinzip dann doch vom Mann kommen würde, da er die tätige Kraft sozusagen mit hinzugeben würde, durch die erst die Entwicklung überhaupt angeregt werde. Und den Rest hat ja so und so der Gott erledigt beim Schaffen. Insofern wurde sozusagen auch relativ androzentrisch einfach der männliche Anteil höher gewichtet. Allerdings ging es nicht so weit wie bei den Animalkulisten, die sozusagen in der Frau nur ein Gefäß sahen, beziehungsweise einen ernährenden Anteil dann für die Ausprägung des vollständigen Individuums und ansonsten im Prinzip alles auf den Mann sozusagen verlagert hatten. Also das vielleicht eine weitere Dimension noch da drin, dass einfach dieser gleichberechtigten Stellung, wie es erstmal mit Ovismus und Animalkulismus erscheint, enthebt. Davon ausgehend wurden dann sehr weitreichende, durchaus weitere Ableitungen getroffen, die sozusagen als different beschrieben werden konnten. Einerseits, aber sie kreisten im Grunde erstmal alle um dieses Zeugungsgeschehen. Also die Bildungsorte von Ei und Samen konnten dann als different beschrieben werden, genau wie die zuleitenden Blutgefäße und die ableitenden Gefäße für Ei und Samen dann wieder und dann weitere Merkmale des Genitaltraktes. Also das durchaus weitere Differenzbeschreibungen, die daran anknüpfen konnten und die auch sehr stark ausgeführt wurden. Und ein häufiges weiteres Merkmal, was eben auftaucht, sind Brüste und Becken, die dann auch immer wieder postuliert wurden. Und nochmal dieser religiöse Bezug, also es wurde eben davon ausgegangen, dass die Organe von einem Schöpfergott zu ihrer Nützlichkeit letztendlich geschaffen worden seien, dass sozusagen also keines der Geschlechter mangelhaft sei, sondern vollkommen für sich, aber eben die Frau wurde trotzdem immer wieder dann also in anderen Schriften dann zumeist abgewertet, also dann durchaus ausgeführt, dass sie eben für politische Sachen nicht so tauglich sei und sich lieber auf den Haushalt beschränken solle. Also das sozusagen die Debatte um 1700 mit sehr vielen Differenzbeschreibungen, wie ich finde. Die Differenzbeschreibungen setzen sich auch durchaus fort, auch mit weiteren argumentativen Material. Also ich spitze heute auch bewusst zu, also gerade mit diesem Punkt Gleichheitsbeschreibung im 19. Jahrhundert. Das kann man auch genau andersrum ausführen, aber es geht mir eben darum, eigentlich in diese Debatte erstmal einzutreten. Also einfach ein Themenbereich, der im Moment außerhalb des Blickes ist, mit einzubeziehen, weil ich davon ausgehe, wenn man diese Diskussion wahrnimmt und guckt, wo sind jetzt eigentlich Gleichheits- und wo sind Differenzbeschreibungen, kommt man eher an möglicherweise in der Zeit auch emanzipatorische Lösungen und kann man auch eher eine komplexe Diskussion in der Gesellschaft wahrnehmen. Also erscheint nicht Biologie so abgetrennt, die vollkommen außerhalb von Gesellschaft stehen würde, sondern ist es ein selbstverständlicher Bestandteil von Gesellschaft mit durchaus Restriktionen, also dass Frauen lange Zeit an Wissenschaften keinen Zugang hatten, teilweise trotzdem sehr aktiv waren, also gerade in Forschung und insofern also mit bestimmten Regeln, die letztendlich in dieser Wissenschaft gelten, aber trotzdem eingebunden in Gesellschaft. Ja, dann um 1800, jetzt möchte ich ein bisschen ausführen, warum ich davon ausgehe, dass gerade Gleichheit eigentlich da durchaus ein ganz spannender Punkt ist, sie in den Blick zu nehmen. Weil gerade in der Zeit diese sogenannten Präformationstheorien abgelöst wurden von diesen Entwicklungstheorien, die ich angedeutet hatte, auch ausformuliert dann als Epigenese. Also Epigenese bezeichnet das so eben für die Embryonalentwicklung, dass sozusagen aus ungeformter Materie erst durch Entwicklungs- und Differenzierungsprozesse geformte Materie dann entstehen würde. Und damit wurden, also das mag erstmal relativ banal erscheinen, aber einerseits für Geschlecht hatte es die Auswirkung, dass davon ausgegangen wurde, dass sowohl weibliches als auch männliches Geschlecht gleichmäßig mit Samen dazu beitragen würden zur Zeugung, also wieder ein Abgehen von diesen, dass nur ein Geschlecht sozusagen daran im Wesentlichen beteiligt sei. Und es gibt, also dass Entwicklungstheorien gerade um 1800 sehr bedeutsam waren, das spiegelt sich in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Also wenn wir beispielsweise jetzt was für die Soziologie sehr interessant ist, die Französische Revolution nehmen oder zuvor schon die Englische Revolution, damit zeigte sich, dass eine Gesellschaftsordnung nicht Gott gegeben ist, sondern dass sie durch vernunftbegabte Menschen geändert werden kann. Also dass man einfach Menschen sich ihre Gesellschaft selber machen. Dann in den Naturwissenschaften einerseits die Epigenese als Theorie wurde durchaus verbreitet. Um 1800 kamen auch Theorien auf, dass Organe neu entstehen könnten, dass zwischen verschiedenen Tierarten Übergänge möglich seien, also dass auch neue Tierarten sozusagen entstehen könnten, was vorher überhaupt nicht angenommen wurde. Also da wurde eben auch davon ausgegangen, dass sozusagen alle Arten schon zu einem Zeitpunkt geschaffen worden seien und dass sie nur nebeneinander bestehen können, also dass keine Übergänge möglich seien. Also das durchaus als wichtiger Punkt dazu in der Geologie, also noch einfach noch zwei Beispiele. In der Geologie zeigte sich das dadurch, dass nicht mehr davon ausgegangen wurde, dass vor 5000 Jahren, 6000 Jahren die Erde eben geschaffen worden sei, sondern dass sie über einen sehr langen Prozess durch Abkühlung entstanden ist. Also dann solche Betrachtungen eben da auch auf Prozess, auf Entwicklung gerichtet, waren durchaus ein verbreitetes Gedankengut in der Gesellschaft. Und jetzt auch nochmal einen kurzen Link zu Gottesverständnis. Auch in der Theologie zeigte sich durchaus ein wechselndes Verständnis. Auch da ging man davon ab, von einem solchen Schöpfergott auszugehen. Und ging dazu über, sozusagen Gott als in allem Sein zu betrachten. Also in jeder Materie, überall sei sozusagen Gott drin und könne sozusagen als Tätigkeit, als Entwickelndes dort tätig werden und sozusagen Entwicklung einleiten, anregen. Also eher auch da diese Verlagerung auf Tätigkeit, auf Kraft. Und deshalb ist es ganz spannend, sich, glaube ich, diese Zeit auch mit anzugucken. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen vom Thema ab, aber einfach um diese einfach ein bisschen deutlich zu machen, dass es schon einen Wandel in dem Grundverständnis gegeben hat und wie schon vor uns angedeutet, da wäre es eben auch gerade spannend zu untersuchen, welche Einflüsse wurden da aufgenommen, beispielsweise arabisch, islamische, indische, beispielsweise der Roman Robinson Crusoe und so hat eine Entsprechung im 11. Jahrhundert von Ibn Tufayl meines Wissens. Also insofern einfach mal zu gucken, wo sind eigentlich da die Querverweise und wie kann man auch zu Denken gelangen, das nicht so Vorannahmen geprägt ist. Wir werden auch sehen, dass es durchaus für die aktuellen Ausführungen noch interessant ist. Also damit kamen sozusagen ganz wichtige Gleichheitsbeschreibungen auf innerhalb der Zeugungsstoffe, aber auch die weiteren Organe sozusagen betreffend. Und damit ich nicht weiter rede, lasse ich einfach mal kurz jemand anders reden. Und ich lese es auch kurz vor, wenn ich es finde. Von Ignaz Döllinger: So wie der Embryo nur Mensch, nicht Weib und nicht Mann sein kann, so haben auch seine keimenden Genitalien keinen Geschlechtscharakter. Im Hermaphroditen ist diese Indifferenz fixiert. Die menschlichen Geschlechtsteile sind nicht absolut männlich, sondern männlich-weiblich und nicht absolut weiblich, sondern weiblich-männlich. Daher die Harmonie ihres Baus und die Möglichkeit einer Übergangsbildung. Die Geschlechtsteile des Mannes sind die Prostata und die Hoden, die des Weibes die Gebärmutter und die Eierstöcke. Dass die Prostata dem Uterus, der Hode dem Eierstock parallel sind, ist für sich klar. Also hier merkt man durchaus einige Differenzbeschreibungen, aber ich finde eher spannend erstmal zu gucken, woran ist eigentlich dem Autor gelegen? Und da scheint mir hier gerade Ähnlichkeit, Gleichheit erstmal in dem Blick zu sein. Und da würde ich mir die Frage stellen, warum, mit welchen Auswirkungen, was hat er vielleicht gelesen, wer war um ihn rum, sozusagen das stärker dann in den Blick zu nehmen. Also es kommen sozusagen damit, dass man überhaupt Gleichheit in der Forschungsfrage zulässt, kommen ganz viele andere Fragen auf, die ich finde sehr spannend sind. Gleich eine weitere Folie nachgelegt, und zwar von Jakob Fidelis Ackermann, auch gerade deshalb mit herausgegriffen, weil er von Claudia Honecker als einer der Begründer sozusagen des Differenzdenkens betrachtet wird. Und er schreibt aber eben auch ganz andere Sachen, und die möchte ich ganz kurz vortragen. In jedem Individuum sind der Möglichkeit nach die Zeugungsteile beider Geschlechter vorhanden. Aus den dargelegten Beschreibungen der Zeugungsteile wird offenbar, dass in jedem Individuum beiderlei Geschlechtsorgane in Anlage vorhanden sind, dass aber nur ein Geschlecht gänzlich zum Vorschein kommt und dass der Penis der Klitoris, die Prostata dem Uterus, die Harnröhre der Vagina, der Hoden dem Eierstock, Ductus deferens den Tuben, der Hodensack den äußeren Schamlippen analog sind. Also auch hier der Blick, was man eben durchaus aus seiner Dissertation nicht unbedingt gleich vermutet, wobei da auch durchaus Gleichheit diskutiert wird. Hier eher auch wieder ein Blick auf Ähnlichkeiten, und hier finde ich da eben auch gerade diese Debatten sozusagen spannend. Also wo wird sozusagen erstmal in der Embryonalentwicklung ein gemeinsamer Ausgangspunkt für beide Geschlechter angenommen? Und andererseits dann durchaus so weitreichend auch bei einigen, diese Entsprechung für, also auch für solche Organe dann im Erwachsenenalter mit anzunehmen. Also da durchaus solche Beschreibungen. Und damit will ich eben, das habe ich auch schon eben mehrfach eigentlich angedeutet, damit will ich nicht in Zweifel ziehen, dass auch Differenz beschrieben wurde, aber eben gerade die Ausgangsbedingungen dafür in den Blick nehmen. Also gerade wenn Zeugungsstoffe wieder als weitreichend identisch beschrieben werden, also weiblich und männlich tragen zur Zeugung bei, dann ist das, glaube ich, ein relativ großer Gleichheitsbeitrag sozusagen, sodass es auch einigen einfach als, das ist so, dass einige sozusagen auf Angriffe von Konservativen dann auf andere Ebene geantwortet haben. Ja, na, dafür haben wir doch da bei den Organen dann irgendwelche Unterschiede. Also das einfach auch in die Diskussion geworfen, wo können dann andere Beschreibungen dann mit getroffen worden sein. Das mag erstmal als marginale Richtung erscheinen oder als Nachwirkung eines Lacan'schen Eingeschlechtermodells, wie es dann auch betrachtet werden könnte, ist es aber nicht. Einerseits gibt es ganz viele, die ähnliche Beschreibungen getroffen haben. Ich habe jetzt nur zwei ausgewählt und im 19. Jahrhundert wird eine solche Sichtweise durchaus dominant. Es wurde zumindest für den Embryo davon ausgegangen, dass in jedem Embryo sozusagen eine gemeinsame Anlage vorhanden ist und dass sich erst während der Entwicklung Geschlecht dann unterschiedlich ausbilden würde. Also da durchaus eine sehr dominante Sichtweise, die zumindest auch heute noch in der Entwicklungsbiologie sehr weite Verbreitung hat und deshalb auch die Sicht, das eine sei nur marginalisiert, das andere dominant, ist so nicht zutreffend. Das ist auch schon für einzelne Disziplinen sehr unterschiedlich. Dann das Ganze sozusagen einfach noch kurz nachgelegt. Um 1900 wurden dann durchaus noch weitreichendere Ausführungen getroffen. Einmal hier von Johanna Elberskirchen, eine Journalistin, also die eine, die gerade journalistisch tätig war. Und hier, bevor ich das auch wieder kurz vorlese, sei dazu gesagt, dass gerade um 1900 Keimdrüsen, Eierstöcke und Hoden als sehr bedeutsam betrachtet wurden, also die ganz weitreichende Auswirkungen auf die Ausbildung geschlechtlicher Merkmale hätten. Und gerade diese Keimdrüsen greift sie sozusagen an und sagt, da ist das mit diesen, ist das mit der Differenz gar nicht so. Ich lese einfach mal vor. Die Keimdrüse nun, also das Wesentliche des männlichen und weiblichen Sexualapparates, ist in der Anlage einheitlich, unisexuell, nicht bisexuell. Es gibt in der Anlage keine spezifisch weibliche Sexualdrüse, die sich wie die Hilfsorgane nur beim Weibe bzw. beim Manne entwickelt und beim anderen Geschlecht rudimentär bleibt oder sich zurückbildet. Die Keimdrüse ist das, und zwar das einzige Organ der Sexualanlage, das sich beim Mann und beim Weib entwickelt, das bei beiden Geschlechtern ein und dasselbe ist und bleibt und bei beiden Geschlechtern in Funktion tritt. Also wir sehen, hier spielt auch durchaus wieder Differenzbetrachtung auch eine Rolle, aber gerade das Merkmal, weil es in der Zeit als kennzeichnend für Geschlecht betrachtet wird, das wird sozusagen in Zweifel gezogen, dass es da einen geschlechtlichen Unterschied geben solle. Und das finde ich wieder spannend und deshalb, da können sich so viele weitere Forschungsarbeiten anknüpfen, zu denen ihr alle eingeladen seid. Also da gibt es ganz viel Raum. Magnus Firschfeld wird auch sehr viel rezipiert in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, deshalb auch hier kurz zwei Zitate. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass schon zufolge der Erbgesetze diese Grundtypen im Grunde nur Fiktion sind und dass, wenn ein Satz zu Recht besteht, es dieser ist, dass der Mensch nicht Mann oder Weib, sondern Mann und Weib ist. Und ein zweites, Geschlechtsunterschiede sind Gradunterschiede. Es handelt sich immer nur um ein mehr oder minder, um ein kleiner oder größer, stärker oder schwächer, immer nur um ein relativ, nicht absolut Verschiedenes, nie um etwas, was nur dem einen, nicht aber auch dem anderen Geschlecht zukäme. Wer beiden Geschlechtern entstammt, enthält beide Geschlechter vereint. Also das auch hier sehr spannend. Es lassen sich auch um 1900 durchaus viele Namen finden, die sozusagen von solchen dem Mann und Frau sein, sozusagen dem gemeinsamen Mann und Frau sein eines jeden Menschen ausgehen. Darum haben sich sogar Prioritätsstreitigkeiten entfacht. Wer hat das zuerst beschrieben und ähnliches. Also durchaus eine sehr spannende Betrachtungsweise. Wer auch dazu wenig oder noch gar nicht betrachtet wurde, es taucht jetzt bei Hasel Rosenstrauch in einem sehr schönen Roman vom letzten Jahr auf, Wahl, Verwandt und Ebenbürtig, auch sehr schön zu lesen. Da taucht der Gedankengang aus einem Briefwechsel auf, dass er eben auch gerade von dem gemeinsamen weiblichen und männlichen Geschlecht ausgegangen ist, aus Aufsätzen von 1795, also durchaus auch um 1800 und deshalb eben auch sehr spannend eigentlich dazu zu lesen und auch mal näher darauf hin zu untersuchen. Ja. Das wären sozusagen, also ich wollte jetzt erstmal historisch nur so ein paar Punkte einrahmen, damit es mit dem Gleichheit jetzt nicht zu absurd klingt, was ich erzähle. Und damit bin ich aber auch dann sozusagen am Ende erstmal bei dem Historischen und deshalb erstmal vielleicht Zwischenfragen oder Zwischendiskussionen, wenn ihr was habt. Danach würde ich dann zu dem Aktuellen übergehen. Ich hoffe, es schlafen noch nicht alle. Okay, also keiner? Doch.
Ich habe eine Frage, ab wann wurde denn tatsächlich empirisch untersucht? Also zum Beispiel die Keimzellen und so. Ist das schon zwischen 17 und 1800 gewesen? Denn vorher hat man, ich weiß nicht mehr, ab wann die Leichen aufgeschnitten wurden tatsächlich.
Also Leichen wurden etwa ab dem 14. Jahrhundert aufgeschnitten, also aber auch auf einige Universitäten beschränkt. Erst danach, so gerade im 16. Jahrhundert, wurde das verbreitet. So genau kann man das eben mit diesem genauen Beschreiben von Ei und Samen und Ähnlichen, also es war sehr lange verbreitet im Prinzip die Annahme, dass sowohl weibliches als auch männliches Geschlecht mit Samen zur Zeugung beitragen und gerade um 1700, also Ende des 17. Jahrhunderts mit Regnier de Graaf, kann man eigentlich so einen Punkt setzen, 1670, dass eben gerade das Ei postuliert und stärker untersucht wurde, also das vielleicht als so eine Richtschnur dazu. Ich würde es aber auch nicht nur auf anatomische Untersuchungen stützen, weil gerade eben, wenn man sich im 16. Jahrhundert anguckt, die Anatomie betrieben haben, die haben eben auch genau das gesehen, was sie in der Gesellschaft gelernt haben. Also wenn man sich von Leonardo da Vinci oder Vesalius die Arbeiten anguckt, da sieht man eben gerade, das hat Thomas Laqueur in Abbildung, also er hat da gerade Abbildung genutzt, sie sehen eben gerade dieses inwendige Vorhandensein eines Penis und eines Hodensackes bei der Frau dort genau bestätigt. Also sie sehen genau das Gleiche inwendig. Und insofern macht das, glaube ich, auch deutlich, dass wir sozusagen gesellschaftliche Vorannahmen das prägen, so dann mit eher. Und auch zu empirischen Arbeiten, da gab es ja auch in der römischen Antike, gab es ja auch einige, die dann eben auch gerade eher, also Tiere aufgeschnitten haben und Menschen bin ich mir gar nicht sicher. Also Herophilus und genau. Genau, also da gibt es eben auch durchaus Sachen, die in die Richtung weisen, deshalb würde ich es nicht nur auf die technische Ebene schieben. Danke. Was vielleicht da noch reinspielt, bedeutsam ist, also auch eben gerade eine Geschlechterforschung hat in letzter Zeit immer sich gerade äußere Merkmale angeguckt und die Frau sei gerade in Organen und Geweben als sehr unterschiedlich beschrieben worden im 19. Jahrhundert. Darum fanden aber gerade intensive Debatten statt. Also da verwiesen dann gerade Richtungen, die an Emanzipation von Frauen interessiert waren, auf einerseits Frauen, die auf Feldern tätig waren und die sehr viel Muskelkraft zeigen mussten, weil die Arbeit sehr hart und anstrengend war. Frauen, die auch in Fabriken tätig waren, da konnte mit einfachen Gegenbeispielen sozusagen entgegnet werden, genauso bei Verstandeskräften. Da wurde ja auch dann häufig postuliert, Frauen seien nur zu weniger fähig und so. Und da gab es aber auch eine intensive Gegenwehr sozusagen gegen solche Auffassungen. Da durchaus in der Diskussion ist das keineswegs so klar, dass nur diese Differenzarbeiten sehr viel Verbreitung fanden, sondern die anderen sind durchaus in wesentlich höheren Auflagen auch mit erschienen. Also das wäre dann vielleicht auch so ein Punkt, der da wichtig noch mit wäre.
Ja. Eine kleine Frage noch. Das wäre jetzt irgendwie relativ, also diesen Gleichheitsdiskurs, den es auch gab, auch gezeigt, also wo man oft denkt, es gibt, gab eben nur diesen Differenzdiskurs. Gab es denn auch Theorien oder Ideen davon, die Zweigeschlechtlichkeit überhaupt in Frage zu stellen? Also auch in diesen Zeiten schon, also das, was in Geistes- oder Sozialwissenschaften vielleicht heute ja auch stark diskutiert wird, das überhaupt in Frage zu stellen, dass sich das in der Biologie zu der Zeit finden? Oder gibt es das gar nicht?
Also ich würde ja schon sagen, beispielsweise die Betrachtung von Magnus Hirschfeld und gerade dieser ständigen Bisexualität jedes Menschen, also dass jeder Mensch Mann und Frau zugleich sei, gehen ja in die Richtung. Also da wurde dann sozusagen nach unterschiedlichen Anteilen gesucht. Auch jemand in der Zeit, der eben so argumentierte, Otto Weininger, der durchaus problematisch zu sehen ist, aufgrund auch seiner deutlich antifeministischen Aussagen und auch seiner deutlich antisemitischen Aussagen, also er war selbst Jude und ist dann zum Protestantismus gewechselt. Das ist auch wichtig, einfach als Hintergrund dann dazu. Insofern denke ich, dass solche Betrachtungen schon verbreitet waren und beispielsweise Richard Goldschmidt ging davon aus oder beschrieb sozusagen Unterschiede in den Chromosomen dann, also das war gerade seine Forschungsrichtung und ging dann aber davon aus, dass sich bei allen Menschen sozusagen eine endlose Reihe von Zwischenstufen ausbilden würde zwischen den Geschlechtern, also dass die phänotypischen Merkmale mit dieser von ihm festgestellten und fixierten eindeutigen Geschlechtlichkeit auf dem Chromosomenbestand sozusagen nichts zu tun hat. Also dass auf der, ja, wie dann die Körpermerkmale ausgeprägt wären, dann sozusagen kein Mensch typisch Mann oder typisch Frau dann wäre. Also insofern würde ich sagen, da gibt es einige Sachen, die in die Richtung gehen und da wäre es eben auch spannend, solche Betrachtungen gerade anzustellen. Also auch gerade die unterschiedlichen Merkmale, die jeweils als geschlechtlich bedeutsam betrachtet wurden, mitzunehmen. Wie war der Streit eigentlich zu der Zeit beispielsweise zwischen Leuten, die Keimdrüsen beschrieben haben und andere, die dann auf Chromosomen übergegangen sind. Da gibt es eigentlich ganz viel Diskussionsmaterial, was auch Möglichkeiten in so eine Richtung eröffnet. Und es gibt auch, also einerseits glaube ich es und andererseits gibt es auch einige eben deutliche Hinweise darauf. Ja.
Nee? Aber eine richtige Infragestellung der Zweigeschlechtlichkeit ist das doch nicht, weil die Referenzpunkte männlich und weiblich nicht aufgegeben werden, auch wenn es dann eine unendliche Form des Changierens zwischen den beiden Polen gibt.
Ja, aber es gibt, das ist bei Richard Goldschmidt, also der geht eben von diesem Polaritätenmodell durchaus auf, also geht von diesem aus, auch bei Otto Weininger beispielsweise nicht, also der trennt ja ideale Typen sozusagen ab, die aber in der Realität nie vorkommen würden. Also er betont das direkt und dafür wurde er ja auch dann durchaus angefeindet, also auch aus einigen Richtungen, also er hat auch sehr früh Suizid begangen, also er hat es nicht mehr mitgekriegt, dass er sozusagen die dauerhafte Frau und Mann sein, also Vorkommen von Merkmalen, für alle Menschen angenommen hat und nicht nur für sogenannte abnormale Individuen. Also da, so hat sich beispielsweise Grete Meisel-Hess ausgedrückt gehabt und Paul Julius Möbius ging auch in die Richtung, das dann zu sagen. Und deshalb also ich glaube, also bei meinem Blick auch gerade in die gesellschaftlichen Betrachtungen, also die sehr vielen an Emanzipation interessierten Frauen und die wenigen Männer, die seit 1400 und auch davor finden sich einige, sehr stark argumentiert haben, da findet sich eigentlich ganz häufig auch biologisches Geschlecht sehr deutlich in Frage gestellt. Also sie argumentieren häufig zu Bildungsfähigkeit und Verstandeskräften und gehen davon eben aus, dass es keine vorgegebenen natürlichen, unabänderlichen Unterschiede gäbe, sondern dass die jeweils ein Produkt von Gesellschaft seien. Und einige lassen dann sozusagen Fortpflanzung noch sagen, da gibt es möglicherweise Unterschiede. Aber ich glaube, sie stellten durchaus aus meiner Sicht auch sehr weitreichend biologisches Geschlecht in Frage. Und das findet sich eben auch bei Simone de Beauvoir beispielsweise sehr deutlich. Also sie sagt ja auch, dass kein biologisches Schicksal sozusagen das weibliche Geschlecht präge, wie es dann in der Gesellschaft sozusagen dann vorhanden sei, sondern also kein biologisches Schicksal. Und ich denke, dass gerade die dass wir uns durch die Auftrennung in Sex, Gender, also in ein vermeintlich sicheres, vorgegebenes biologisches Geschlecht Sex und dann in ein gesellschaftliches Geschlecht Gender eine ganze Menge Argumentationsmaterial genommen haben. Also dass es eben darum, dass sozusagen dann auf Gender-Ebene wurde dann argumentiert, ja, es gibt irgendwelche biologischen Unterschiede, aber die dürfen sozusagen nicht genutzt werden, um sozusagen eine Diskriminierung von Frauen oder Männern dann durchzuführen. Und ich denke, es war mehr oder weniger erfolgreich. Auf jeden Fall, also ich würde jetzt im Moment eher sagen, es war weniger erfolgreich und wir müssen auf jeden Fall darüber hinausgehen. Also eben sozusagen auch wieder selbstverständlich an eine vermeintlich sichere Biologie ran. Und weil so sicher ist das gar nicht, was da beschrieben wird. Und das würde ich dann eben bei den aktuellen Sachen, kommt das noch deutlich heraus, warum es sich auch gerade lohnt, daran zu gehen und warum man auch davor keine Angst haben muss. Also es ist dann häufig so, naja, Genetik, das wirkt alles so kompliziert, sind genauso, ich sage jetzt mal, genauso verschwurbelte Begriffe und Sätze wie in der Soziologie auch. Man muss sich schlicht einarbeiten. Also das ist, glaube ich, dann das A und O dann dabei. Du hattest dich noch gemeldet vorhin, oder? In Blau oder Türkis? Okay, dann habe ich das falsch gedeutet. Soll ich erstmal zu Aktualitäten noch übergehen oder gibt's? Dann würde ich gleich das machen. Sozusagen also jetzt nicht davon erschrecken lassen. Ich muss sehen, dass ich vielleicht noch ein bisschen an dem Mikro dranbleibe. Aber trotzdem einfach die ganzen Abkürzungen, einerseits die, die wichtig sind, erkläre ich. Und dann ist für uns so und so nur die Hälfte des Bildes sozusagen notwendig, uns anzugucken, weil das, was hier danach sozusagen, also was nach Eierstock und was nach Hoden kommt, das will ich sozusagen hier weglassen. Also ich will mich einfach auf die genetischen, chromosomalen Sachen erstmal konzentrieren. Das jetzt nicht, weil das danach dann einfacher werden würde. Also ich will hier gerade eine gewisse Komplexität dann herausstellen. Das nicht, weil das hier nach einfacher werden würde, sondern weil das einfach, das würde einfach die Zeit jetzt sprengen und da wäre, glaube ich, noch ein anderer. Also das können wir dann im Seminar beispielsweise morgen und dann alle zwei Wochen dann noch weiter vertiefen. Und insofern, also hier wird ja dann gerade betont, also seien dann irgendwann Eierstöcke gebildet oder Hoden gebildet und die würden dann einige Hormone ausschütten, die dann zur weiteren Ausprägung des Genitaltraktes führen würden. Das ist insofern viel zu simpel ausgedrückt, weil einerseits diese Hormone, sowohl Östrogene als auch Testosterone bei allen menschlichen Individuen vorkommen, also und auch durchaus in unterschiedlichen Konzentrationen. Also es gibt beispielsweise auch Frauen, die einen deutlich höheren Testosteronsatz haben als Männer und das wird dann nur teilweise als pathologisch betrachtet. Also es gibt hier wesentlich mehr Vielfalt auch, die jetzt auch keinesfalls eine neue Erkenntnis ist, sondern schon etwa, also schon in den Ende der 1920er Jahre, in den 1930er Jahren, wurde beispielsweise für das Pferd beschrieben, dass da das männliche Pferd, der Hengst, wesentlich mehr Östrogene verfügen würde als das weibliche Pferd, die Stute. Also insofern alles nicht so einfach. Und noch ein weiteres Argument dazu, in der Schwangerschaft wird ja auch häufig dann beschrieben, ja, gerade die wirkenden Testosterone auf den Embryo würden dann dazu führen, dass sich einerseits männliche Genitalien ausprägen würden, andererseits, dass sich auch ein Gehirn anders entwickeln würde, fügen einige an. Das ist insofern schon relativ absurd, weil die meisten Testosterone, die auf den Embryo wirken, also etwa während zwei Drittel der Schwangerschaft nicht vom Embryo gebildet werden, sondern aus dem mütterlichen Organismus kommen. Und die wirken nicht irgendwie nach Geschlecht unterschiedlich, sondern die sind einfach da und wirken auf alle Embryonen. Also auch hier, das nur vorangestellt, sind weit differenziertere Betrachtungen notwendig. Ich gehe mal auf die andere Seite wieder, dann können wir uns dem anderen zuwenden. Also vielleicht einfach, es wird eigentlich allen geläufig sein, einerseits aus Biologieunterricht, andererseits aus sehr populären Zeitschriften. Hier wird eben häufig vorangestellt, dass ein XX-Chromosomensatz, also vermeintliche Geschlechtschromosomen X und X, bei weiblichem Geschlecht, bei der Frau vorhanden sein. Und hier bei männlichem Geschlecht stets XY-Chromosom. daraus, also die sind sozusagen erstmal schon in der befruchteten Eizelle vorhanden und die Genitalien, also dann gerade Eierstöcke, Hoden, die werden als bedeutsam betrachtet und nachfolgend dann erst die anderen Organe des Genitaltraktes, würden sozusagen dann auf eine Genitalfurche zurückgehen, also sozusagen wenige Zellen, aus denen sich dann sozusagen der Genitaltrakt entwickelt. Und dann über verschiedene Gene und Genprodukte würde daraus zunächst eine undifferenzierte Keimdrüse entstehen und dann über weitere Gene, Genprodukte eine differenzierte, entweder Eierstöcke oder Roten entstehen. Und hier taucht aber schon auf Bipotential. Das deutet schon an, dass hier schon in der Begrifflichkeit vorweggenommen wird, dass es nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten gäbe. Das ist jetzt hier in der Abbildung spezifisch. Ansonsten wird häufig schon von einer indifferenten Keimdrüse erstmal gesprochen, die auch nicht zu unterscheiden ist. Zunächst. Dann, was man hieraus auch recht schön zeigen kann und was sich in der Biologie immer sehr schön zeigt, ob man sich jetzt die Herausbildung eines Keimdrüsenkriteriums anguckt oder von Chromosomenmodellen. Es wurde stets davon ausgegangen, dass irgendwie zu der Ausbildung von männlichem Geschlecht irgendwas Tolles passieren müsse, während das weibliche Geschlecht die basale Grundlage darstellen würde. Also hier wurde dann auch im Prinzip seit den 1940er Jahren immer nach einem hodendeterminierenden Faktor gesucht, also ein Faktor, der sozusagen dafür sorgen würde, dass Hoden gebildet werden und das eben auf genetischer Ebene. Da wurden nach und nach unterschiedliche Gene und Genprodukte beschrieben. Und jetzt mittlerweile wird dieses SRI-Gen, also die geschlechtsdeterminierende Region auf dem Y-Chromosom, also sie wird auch extra so benannt dann, dafür beschrieben, dass sie sozusagen der Faktor sei, der eben für die Ausbildung von Hoden verantwortlich sei. Und das, wie gesagt, seit den 1940er Jahren, erst seit Mitte der 1980er Jahre, gerade durch Arbeiten von Eiche und Washburn angeregt, wurde dann die gleiche Suche auch auf Eierstock, auf männliches Geschlecht, auf weibliches Geschlecht angewandt und wurde sozusagen, also sie argumentierten einfach, dass Eierstöcke auch sehr komplexe Organe seien und dass es deshalb vollkommen unverständlich ist, dass da keine aktiven Entwicklungsschritte notwendig sein sollten. Also das war einfach die Argumentation dahinter und deshalb wurde seit Mitte der 80er Jahre auch nach Eierstock-determinierenden Faktoren intensiver gesucht und sie wurden dann auch gefunden, wie alles, was man sucht. Und das als solches wurde dann das DAX1-Gen beschrieben, das auf dem X-Chromosom vorhanden ist. Es stellte sich relativ früh dann heraus, also gerade bei dem SRI-Gen, also da sind durchaus die Forschungsanstrengungen noch etwas bedeutsamer, also wird mehr Forschung drauf verwandt, zeigte sich durchaus, dass das gar nicht so einfach ist, wie es hier dargestellt wird, weil einerseits im Mäuseexperiment trat auf und andererseits aber gerade bei menschlichen Probanden, dass auch wenn ein SRI-Gen vorhanden war, durchaus Eierstöcke ausgebildet wurden und andererseits auch bei Menschen, bei denen kein SRI-Gen vorhanden war, dann Hoden ausgebildet werden konnten. Also alles gar nicht so einfach, also jedenfalls nicht durch ein Gen auszulösen. Und deshalb setzte sich die Suche sozusagen nach weiteren Faktoren fort und wurde dann ein Zusammenwirken verschiedener Gene und Genprodukte dann postuliert. Also es wurde dann davon ausgegangen, dass hier mehrere Gene, Genprodukte zusammenwirken würden und dass dadurch dann Hoden entstehen würden und dass andererseits hier welche zusammenwirken würden und Eierstöcke entstehen würden. Also nicht mehr ein einzelnes Gen, sondern viele, die miteinander interagieren würden. Ja?
Aber das SRI-Gen zum Beispiel, das ist da ein Abschnitt auf dem X-Chromosom oder Y-Chromosom?
Auf dem Y-Chromosom, genau. Ja. Dann, einerseits also von einem Gen sozusagen zu vielen Genen und Genprodukten, Und mittlerweile, also hier sind im Moment 7 verschiedene Gene, Genprodukte dargestellt. Mittlerweile ist die Anzahl nicht mehr so gering, also deshalb, das ist eine sehr übersichtliche Folie, sondern mittlerweile wären etwa 1000 Gene, Genprodukte in der fraglichen Zeit der Ausbildung des Genitaltraktes in dem entsprechenden Gewebe als exprimiert beschrieben, also als abgelesen beschrieben in Anführungsstrichen. Und davon sind 80 Gene, Genprodukte etwas genauer untersucht, also auch etwa geschätzt die Zahl jetzt. Das durchaus nicht mit eindeutigen Ergebnissen jeweils, sondern durchaus mit sehr widersprüchlichen Ergebnissen, die wir dann aber auf der nächsten Folie dann noch genauer sehen werden. Was ich eigentlich zeigen will, ist, dass wenn so viele unterschiedliche Gene und Genprodukte da miteinander interagieren und zusammenwirken, dann leuchtet mir einfach nicht ein, warum es nur 2 Möglichkeiten des Ergebnisses geben sollte. Also warum die nicht anders zusammenwirken sollten, dass eben auch andere Möglichkeiten mit dabei entstehen können. Ja?
Also jetzt mal außen vor, dass es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten geben kann, was da passieren kann. Aber ist es nicht so, dass bei, sag mal, eindeutigen Geschlechtern entweder der Müllersche Gang oder der Wolffsche Gang degeneriert sind?
Das wäre ja, dann sozusagen...
Aber es ist ja nichtsdestotrotz das Ergebnis, also...
Aber sie gehen sozusagen, auch diese Gänge gehen auf eine gemeinsame Anlage zurück und sie werden beispielsweise, also sie werden auch nicht vollständig zurückgebildet und entwickeln sich nicht unbedingt vollständig, sondern das ist aus meiner Perspektive individuell verschieden, welche Merkmale sich denn jetzt von welchem dann auch weiterentwickeln, sozusagen. Also das wäre mein Fokus, den ich eben hier versuche erstmal auch darzustellen.
Ja. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wenn am Ende in der Erscheinung Eierstöcke und Hoden rauskommen als voneinander zu unterscheidende Organe, ist es dann letztendlich nicht egal, ob da jetzt ein Genteilabschnitt für verantwortlich zeichnet oder viele verschiedene Genfaktoren, die zusammenwirken und aber offensichtlich so zusammenwirken, dass sie zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen?
Genau, das will ich ja zeigen, dass eben so viele Faktoren sozusagen miteinander zusammenwirken, dass mir nicht einleuchtet, warum nur Eierstöcke und Hoden entstehen sollten. Also als gegensätzlich, sondern dass es jeweils, also dass von mir aus eine Keimdrüse entstehen kann, aber mit unterschiedlichen Gewebeanteilen, die man dann als Eierstock- und Hodengewebe nachweisen kann. Und es ist auch durchaus gar nicht so einfach, die Gewebe jeweils zu unterscheiden. Also auch gerade in Zweifelsfällen kommen durchaus unterschiedliche Medizinerinnen zu unterschiedlichen Ergebnissen, ob es sich jetzt um Eierstock- oder Hodengewebe handeln würde. Also bei ein und denselben Gewebeproben sozusagen. Und insofern ist das nicht so einfach. Und ich denke eben, dass eben dieses, dass man hier schon annimmt, dass es nur diese 2 Entwicklungswege geben solle, also mit diesem B-Potential, das ist aus meiner Sicht eine Forschungsvoraussetzung, die hier schon vorausgesetzt wird, aber die nicht mit der Vielfalt an Merkmalsausprägung dann übereingeht. Also ich würde eben postulieren, um es einfach auch wieder zu spitzen, dass Geschlecht stets individuell ist und nach den ganzen postulierten Faktoren, die in der Biologie bedeutsam sind, jeder Mensch intersexuell ist. Also das vielleicht als ganz kurzer als kurze Zuspitzung dazu, wobei ich damit jetzt nicht die Leidensgeschichte von Intersexuellen oder so, die jetzt real leiden und denen direkt in der Bundesrepublik Deutschland real Gewalt angetan wird, das will ich damit nicht leugnen oder so, sondern das ist natürlich noch ein ganz anderer Erfahrungshintergrund. Also das ist sozusagen nur auf diese theoretische Ebene betrachtet, die durchaus aber auch nicht unschuldig ist an solchen Auswirkungen, die dann dazu führen, dass eben Menschen auch medizinisch misshandelt werden dann. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, wo ich war eigentlich. Was auch noch ein spannender Faktor ist, also hier ist beispielsweise das DAX1-Gen als bedeutsam bei der Ausbildung von Eierstöcken beschrieben. Mittlerweile werden ihm aber wichtige Funktionen bei der Ausbildung befruchtungsfähiger Spermien zugeschrieben, also gerade Bedeutung auch bei männlicher Entwicklung. Und insgesamt kann man bei diesen ganzen Gen-Gen-Produkten sagen, dass die keineswegs jetzt nur beim Genitaltrakt irgendwie eine Ausbildung, eine Wirkung entfalten, sondern dass sie in ganz unterschiedlichen Gewebezusammenhängen, bei ganz unterschiedlichen Organen aktiv sind und dass sie deshalb gar nicht so zugeordnet werden können. Also das wäre auch was, was man hier hinten noch hinzufügen kann. Auch Östrogene und Testosterone werden auch immer als geschlechtlich betrachtet, aber sie haben gerade bei der Ausbildung fester Knochen und bei der Ausbildung wichtiger Organsubstanzen haben sie eine bedeutende Rolle und deshalb tritt auch Faustus Thörling beispielsweise dafür ein, dass sie einfach als Wachstumshormone betrachtet werden. Also insofern auch einer solchen geschlechtlichen Funktion enthoben werden. Was hier auch noch spannend ist, hier erscheint ja immer so, die Gene, Genprodukte, die wirken so, also die würden sozusagen gegensätzlich wirken. Also hier haben die eine Wirkung. Auch das ist viel zu simpel, weil das bedeutet, nur weil die hier jetzt dran geschrieben sind, bedeutet das nicht, dass die nur bei dem einen Geschlecht sozusagen aktiv sein würden, sondern sind sozusagen bei den unterschiedlichen Gruppen, die angenommen werden, nur unterschiedliche Grade oder also ein mehr oder weniger sozusagen des Ablesens dann vorhanden. Also bei dem einen Geschlecht wird es beispielsweise zu 100% abgelesen, bei dem anderen zu 105 oder zu 130%. Und deshalb eben auch nicht entweder oder ein An- oder Ausknipsen oder sowas, was man annimmt, sondern eben gerade ein mehr oder weniger. Also was dann vielleicht auch das Ganze so auf so eine Ebene führt, wo man es auch durchaus also sehr gut einfach kritisieren kann, weil häufig die Unterschiede innerhalb einer Untersuchungsgruppe, also bei Personen nur weiblichen Geschlechts, also die dazugewiesen sind, sind die Unterschiede zwischen den Expressionsleveln, zwischen den Ableseleveln durchaus wesentlich höher als zwischen den zwei Gruppen, die dann aufgemacht werden, also weibliches und männliches Geschlecht. Also das macht das vielleicht auch noch ein bisschen deutlich. Was auch noch spannend ist und damit nochmal zu den Chromosomen zurück, da gibt es ja durchaus auch andere Konstellationen, ist ja sicherlich vielen auch bekannt, also XXY kann vorkommen, X0 kann vorkommen, also da durchaus wesentlich mehr Möglichkeiten. Spannend ist aber auch, dass die 1000 als exprimiert beschriebenen Gene, Genprodukte keineswegs auf den Geschlechtschromosomen zu verorten sind, sondern dass nur die wenigsten auf den Geschlechtschromosomen vorkommen, also auch wieder regelmäßig, das kann sich auch von Mensch zu Mensch unterscheiden, sondern auf den Chromosomen 1, 5, 9, 11, also die immer als Körperchromosomen dann beschrieben werden. Insofern ist auch in Zweifel zu ziehen, inwieweit überhaupt die Bezeichnung X-Chromosomen dann als Geschlechtschromosom und Y-Chromosom als Geschlechtschromosom überhaupt zu rechtfertigen ist. Also das auch ein Diskussionseinwurf für nachher gibt es. Ansonsten, also damit bin ich eigentlich mit den Punkten, die ich hier deutlich machen wollte, an der Folie am Ende. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Dann komme ich zur nächsten und auch dazu, also insgesamt dann mehr letzten Folie. Und erhöhe etwas die Komplexität. Und da sei erstmal vorhergesagt, also ich hatte vor uns auch mal ganz kurz Mäuse-Experimente erwähnt. Hier steht jetzt direkt über der Folie drüber bei Mäusen, dass also ich will damit nicht andeuten, dass das bei unterschiedlichen Säugetieren sozusagen identisch wäre, also dass Maus und Mensch damit vergleichbar seien, sondern zeigen sich durchaus, also auch schon nachgewiesen oder beschriebener, also man ist ja immer die Frage, was es war, es zeigen sich durchaus beschriebene Unterschiede in Genwirkungen bei Mensch und Maus selbstverständlich und es gibt beispielsweise auch Säugetiere, bei denen überhaupt gar kein Unterschied im Chromosomenbestand nachgewiesen werden konnte zwischen weiblichen und männlichen Individuen. Also das, was jetzt bei Menschen immer mit X- und Y-Chromosomen beschrieben wird, ist beispielsweise bei einigen Rattenarten überhaupt nicht auffindbar. Also da konnten keine Unterschiede zwischen den Chromosomen festgestellt werden. Also insofern das mit Hintergrund. Ich habe jetzt diese Abbildung genommen, weil es keine ähnlich komplexe Darstellung für den Menschen gibt. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden. Und dafür, für die Punkte, die ich jetzt ein bisschen deutlich machen will, brauche ich einfach die Darstellungsweise. Aber es sind auch nur wenige, also insofern auch davon wieder nicht verwirren lassen. Und zwar hier drüben stehen einmal die durchgezogenen Linien, sind gezeigte Interaktion, und die gestrichelten Linien sind indirekte und angenommene Interaktion. Also gezeigte Interaktionen weisen sozusagen auf das Interagieren von diesen Faktoren hin, die tatsächlich gezeigt wurden, für die es einige Anhaltspunkte gibt, aber durchaus auch widersprüchliche Ergebnisse, also einige, die das durchaus nicht belegen konnten. Und die gestrichelten Linien verweisen auf solche Interaktionen, die eben nur angenommen werden oder wo die Ergebnisse noch widersprüchlicher sind, sodass von keiner gesicherten Basis ausgegangen werden kann. Und ich möchte hier einfach darauf verweisen, wie wenige Linien eigentlich durchgezogen sind. Also wir sehen tatsächlich ganz wenige. Und wie viele Linien gestrichelt sind, was schon darauf verweist, dass dieses stets vermittelte Bild, was man eben in populären Zeitschriften wie der Zeit oder Spiegel oder ähnlichen immer lesen kann, dass die Biologie sicher wissen würde, wie Geschlecht entstehen würde, dass das eben dass das vollkommen absurd ist. Also wenn man sich die Datenlage anguckt, stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Und sich dessen einfach bewusst zu sein. Also es handelt sich sozusagen um Theorien, die im Moment formuliert werden, aber mehr auch nicht. Also das ist ein mehr oder weniger überzeugendes Theoriemodell, das im Moment vorgelegt wird. Ich finde das weniger überzeugend, aber andere mögen da anderer Meinung sein. Was hier auch noch dann wieder als so vermeintlich dann sicher aufscheint, ist, dass irgendwie, obwohl das also ganz viele Interaktionen gar nicht so sicher sind, ist wieder relativ sicher, was dann am Ende rauskommt, zumindest weibliches oder männliches Zeichen steht da, also dass weibliches oder männliches Geschlecht entstehen würde. Noch ein weiterer Punkt, und der auch wichtig ist, also bisher habe ich versucht darzustellen, dass eben auf dieser chromosomalen und genetischen Ebene sozusagen sehr viel Komplexität vorhanden ist, die man in den Blick nehmen muss, also dass man von einem einfachen Modell nicht ausgehen kann, dass hier ist dieses Gen, das schaltet dann das an und dieses jenes und dann wirken ein paar zusammen und dann kommt ein Geschlecht raus. Das ist einfach gar nicht so einfach. Also die zeigen tatsächlich Wechselwirkungen, die können sich durchaus unterschiedlich beeinflussen, und es kann auch eben zum Beispiel dazu führen, dass unterschiedliche Entwicklungswege dann beispielsweise bei einem ähnlichen Phänotyp dann landen könnten. Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Aber das sozusagen erstmal nur auf genetischer und chromosomaler Ebene, und ich möchte jetzt eine Ebene weiter. Wir sehen hier einerseits WT1-KTS, abgekürzt hier WT1 plus KTS, hier WT1-SF1. Das verweist ein bisschen auf ein weiteres Problem, was wir insgesamt bei solchen Abbildungen haben, dass nämlich gar nicht so klar ist, ist jetzt von Genen oder Genprodukten die Rede. Also ich habe ja vor uns das auch immer so ein bisschen nebeneinander verwandt als Begrifflichkeit, das aus guten Gründen. Als Gene werden eben Bereiche sozusagen auf einer DNA-Sequenz bezeichnet und als Genprodukte dann das, was letztendlich hinten rauskommt und Wirkung in der Zelle dann entfalten kann. Also sozusagen die Proteinebene, die Eiweißebene, die dann tatsächlich Wirkung in der Zelle entfaltet. Hier bei den ganzen Abbildungen, die wir hatten, wird dazwischen nicht unterschieden, was ich als durchaus Problem ansehe. Und hier wird auch deutlich, warum das ein Problem ist. Also eben gerade bei diesem WT1, das ja auf unterschiedlichen Ebenen Bedeutung bei der Ausbildung des Genitaltraktes zugeschrieben wird, sind mittlerweile 24 verschiedene Genprodukte, also Eiweiße, die sozusagen in der Zelle dann wirksam werden, beschrieben, und die gehen aber alle auf ein und dasselbe Gen zurück. Also die sind sozusagen Resultat von einem Gen, und damit kommen wir einfach von dieser Ebene weg, zu sagen, ach naja, jetzt wird das eine Gen abgelesen und jetzt haben wir sozusagen schon das, was dann am Ende rauskommt. So einfach ist es eben auch hier wiederum nicht. Und die 24 verschiedenen Genprodukte, die können dann sozusagen auch wieder unterschiedliche Reaktionen in der Zelle bewirken, unterschiedliche Aktivität zeigen und auch wo ganz unterschiedlich in der Zelle und auch im Organismus dann lokalisiert sein, also auch einen anderen Ort aufweisen. Das vielleicht, also wir sind jetzt schon irgendwie so knapp vor, also dass noch ein bisschen Diskussionszeit auch bleibt. Also vielleicht nur ganz kurz trotzdem angerissen, es ist sozusagen davon auszugehen, also wir haben zunächst eine DNA-Sequenz, also eine sozusagen die genetische Ebene, da wo Gene lokalisiert sind sozusagen, und die muss dann über verschiedene Prozesse, also deshalb auch dieser Titel des Vortrags, also gerade über Prozesse, Entwicklungswege, erstmal in eine solche Protein-Eiweiß-Sequenz übersetzt werden. Und das ist durchaus gar nicht so einfach. Also da haben wir zunächst den Prozess der Transkription. Damit wird die DNA-Sequenz in eine RNA-Sequenz, also eine andere Erbsubstanz, umgeschrieben. Was wiederum nicht so einfach ist. Also da sind ganz viele Proteine der Zelle erstmal beteiligt, die dazu führen, dass sozusagen diese Transkription stattfinden kann. Dann muss diese RNA, die gebildet worden ist, aus der Zelle raustransportiert werden. Das ist auch ein aktiver Prozess, wo wiederum viele Proteine der Zelle, also die muss aus dem Zellkern ins Zellplasma transportiert werden. Das ist wieder ein aktiver Prozess, der sozusagen, an dem viele Proteine beteiligt sind. Und erst da kann dann sozusagen das Umschreiben dann in eine Aminosäuresequenz stattfinden durch Translation, die dann wiederum die Basis für das Protein dann darstellt. Und ich möchte einfach darauf verweisen, dass das jeweils eben komplexe Prozesse sind. Es entsteht sehr viele Proteine daran beteiligt und andere Einflussfaktoren, und auch diese Aminosäureebene, die ich jetzt also diese Aminosäuresequenzebene, die ich als erstmal Abschluss genannt hatte, die ist auch noch nicht das wirksame Produkt dann sozusagen in der Zelle, sondern da können noch chemische Gruppen angelagert werden, da können Faltungen eingeführt werden und Ähnliches. Also vielleicht auch wieder ein anschauliches Beispiel. Wir alle kennen so die Debatten um Insulin, also gerade Diabetes. Da gibt es eine aktive Form, die sozusagen in der Lage ist, Zucker abzubauen, und es gibt eine inaktive Form, und die aktive Aktivität geht darauf zurück, ob ein bestimmter Bereich der Aminosäuresequenz dann rausgeschnitten wird noch, also sozusagen bevor dieses Protein dann vorliegt. Das verweist aber darauf, dass schon dieser einzelne Prozess offensichtlich so weitreichende Auswirkungen hat, dass am Ende dieses Produkt, das da ist, eine ganz andere Funktion übernimmt, also Zuckerabbau oder Nicht-Zuckerabbau. Und entsprechend, also ich betone das jetzt ein bisschen, also dass ihr müsst euch das gar nicht so unbedingt jetzt alles merken, das so und so nicht, also auch ich will gar nicht darauf, dass ihr das jetzt alles irgendwie im Blick habt, sondern einfach das tatsächlich als komplex wahrnimmt, und das ist nicht damit getan, dass ich hier vorne einfach sage, es ist komplex, weil das geht so wie Schall und Rauch vorbei, sondern es ist sozusagen komplex, und die ganzen Faktoren sozusagen, die in der Zelle aktiv sind, die bestimmen sozusagen erst, also einerseits welche DNA-Sequenz tatsächlich dann abgelesen wird und welche Funktion sie in der Zelle übernimmt. Und das ist ein vollständig anderer Blick, der darauf angewandt wird, als er häufig betrachtet wird. Also bisher wird ja davon ausgegangen, wir haben jetzt die DNA-Sequenz, die sagt sozusagen, wo es lang geht, und dann wird das ausgebildet, wenn alle Faktoren vorhanden sind. Und ich will das genau andersrum betrachten, dass die Zelle, das zelluläre Mechanismen, die Zelle, der Organismus insgesamt, dass solche Sachen eben die ausschlaggebenden Faktoren darüber sind, überhaupt zu entscheiden, aus welcher DNA wird jetzt erstmal Information hergestellt. Also die DNA ist keine Information, sondern die DNA wird erst durch zelluläre Prozesse zu einer Information. Und damit kommen wir auch wieder auf diesen historischen Teil etwas zurück, weil ich eben gerade davon ausgehen würde, dass eben die derzeitigen Darstellungen, die eben gerade also vor uns mit diesem kleinen Männekiegen sozusagen in Eizelle oder Samenzelle, in Ei oder Samen drin, das fanden ja durchaus so einige relativ amüsant, aber eine Genetik behauptet nichts anderes. Also in der Genetik wird davon ausgegangen, dass kleine Bestandteile sozusagen schon vorgebildet seien und nur noch zur Ausbildung gelangen müssten. Und das sich einfach vor Augen zu führen und dann tatsächlich ein Umdenken zu gewährleisten. Also warum sollte irgendwie da schon was vorgebildet sein? Warum nehmen wir nicht in den Blick, dass tatsächlich Entwicklung erfolgen muss? Also Entwicklung sozusagen von ungeformter Materie zu dann geformter Materie und dann aber auch zu jeder Zeit sozusagen offen für alle möglichen Einflüsse. Einflüsse der Zelle, Einflüsse des Organismus, Einflüsse des mütterlichen Organismus, Einflüsse der Umwelt oder wenn wir dann den Menschen zeitlebens betrachten, Einflüsse wie Bildung und ähnliches. Also das passt sich dann auch durchaus in einem philosophischen Verständnis schon zusammen. Also das kann man dann auch als Gesellschaftstheorie entwickeln und da kommt man auch relativ schön einerseits denke ich, dass man da sehr schön mit erklären kann, warum denn eigentlich die Merkmale auch so individuell unterschiedlich sind. Also eine Biologie kam ja immer dazu und auch ihr Ausgangspunkt war stets, dass es irgendwie Abweichungen gibt, dass irgendwas nicht normal ist. Sie haben sich gerade mit uneindeutigem Geschlecht beschäftigt. Also sie waren immer an dem Punkt zu sehen, das ist gar nicht so einfach und deshalb müssen wir jetzt irgendwie das ableiten, was typisch männlich und das, was typisch weiblich sei. Und deshalb einfach den Blick dann anders zu wenden. Warum sind denn eigentlich Merkmale so individuell unterschiedlich? Das auch gar nicht unbedingt zu bewerten, sondern einfach das eben tatsächlich als Bereicherung jeweils anzusehen und einfach tatsächlich die Prozesse zu untersuchen, also auch gar nicht so viele Geldmittel in Genetik zu stecken. Da fließt auch bei Brustkrebsen, also bei der Arbeit, habe ich das gesehen, da fließt sehr viel Geld rein mit sehr wenig Erfolg. Also die Mortalitätsrate, die Sterblichkeitsrate ist seit den 80er Jahren nicht zurückgegangen. Ist dann fraglich, ob das nun seitdem sinnvoll war, die Forschung da gerade in Genetik, sondern eben tatsächlich andere Blickrichtungen sozusagen anzulegen. Und ich glaube, das ist möglich und man kommt eher zu emanzipatorischen Verständnissen und man kommt auch eher bei Individualität an, man kommt eher dabei an, dass man einfach eine Gesellschaft eben für viele Menschen gestalten muss, dass man Bedürfnisse, vielfältige Merkmale von Menschen im Blick haben muss und nicht immer alles so auf die Institution oder Kategorie Geschlecht einengen kann, sondern dass eben gerade sowas schon auch von den Bedürfnissen von Menschen dann wiederum wegführt. Also das vielleicht als kurzer gesellschaftlicher Ausblick dazu noch. Und damit würde ich auch die letzte Folie aufwerfen. Ich habe sozusagen Simone de Beauvoir. Ich finde, das ist wirklich grundlegend. Also es ist zwar ein dickeres Buch, aber es ist grundlegend und geht wesentlich weiter als viele Arbeiten der 70er, 80er, 90er Jahre. Auch Judith Butler kann da sehr viel von lernen. Also insofern, das Buch ist unbedingte Lektüre-Empfehlung für wer sich mit Gender Studies beschäftigt. Dann von Boris Goldenberg, Karl Marx, ausgewählte Schriften, mag hier vielleicht ein bisschen anders erscheinen. Ich bin eben gerade am Ende meiner Dissertation an dem Punkt angelangt, dass man eigentlich, wenn man eben gerade individuelle Merkmale beschreibt, wenn man dahin will, dass Bedürfnisse ernst genommen werden, dass Menschen keine Gewalt angetan wird, dass nicht irgendwie eine Norm über einen Menschen bestimmt, sondern der Mensch dann selbst bestimmt, dass man da notwendigerweise bei Karl Marx anlangt. Und der andererseits auch sehr stark auf, also dieses Buch ist deshalb sehr empfehlenswert, weil es sehr schön, also aus meiner Sicht, weil es sehr schön diesen Entwicklungsgedanken aufgreift und weil dieser Boris Goldenberg auch durchaus bei allen schlecht angesehen war, also sowohl in KPD als auch bei, also überall umstritten und die Literatur Auswahl hat auch Habermas ein Stück weit mit noch vorgenommen, der ja jetzt eher zu einem Papstgehilfen geworden ist. Also er hat ja sehr rechte Ausführungen in letzter Zeit getroffen. Also deshalb durchaus bewusst da angebracht und das wird auch meine weitere Forschungsrichtung so ein Stück weit darstellen. Also wie kriegt man sozusagen Geschlecht und emanzipatorische Gesellschaftsmodelle dann auch zusammen? Und dann als nächstes Buch Helga Satzinger. Ich habe wenig ganz aktuelle Sachen mit reingenommen, aber eben das möchte ich tatsächlich sehr empfehlen, weil da ganz viele unterschiedliche Ebenen sozusagen von Geschlecht in dem Buch sozusagen dargestellt werden. Sie untersucht die Ehepaare Bovary, Goldschmidt und Buternand und guckt sozusagen, welchen Anteil haben jeweils die Ehemänner, die Frauen, die Ehefrauen auf die unterschiedlichen Forschungsarbeiten, welchen Anteil nahmen Frauen und Männer in den jeweils Kollektiven, Forschungskollektiven ein, also auf Assistenzposition. Und wir haben aber auch bei den Leuten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Geschlecht eigentlich sei. Also bei Goldschmidt, vor uns schon angedeutet, eher auf einer Merkmalsebene eine sehr breite Vielfalt, also auch eher so ein Entwicklungsmodell betont, während Buternand, der sein Nachfolger wurde, eben eher sehr fest Geschlecht vorausgesetzt hat. In seiner Arbeitsgruppe waren durchaus auch Frauen aktiv, auch als Assistentin, aber er hat das schon vorausgesetzt und sehr stark Differenzen beschrieben. Das hat insofern noch eine politische Dimension, dass Richard Goldschmidt aufgrund des Nationalsozialismus als Jude das Deutsche Reich verlassen musste und in die USA emigriert, wo er keine so guten Forschungsvoraussetzungen wieder gefunden hat. Und seine Arbeiten waren dann auch lange nicht so verbreitet wie dann die anderen, die Arbeiten seines Nachfolgers. Und werden erst seit den 1980er Jahren wieder stärker rezipiert. Also deshalb da auch die politische Komponente. Buternand, mehr oder weniger überzeugter Nationalsozialist, hat auf jeden Fall da hervorragende Forschungsbedingungen vorgefunden und hat sich auch nie kritisch zu Nationalsozialismus geäußert. Und stellt aber auch, also da kann man auch viele Kontinuitäten dann aufzeigen, also auf welche Theorien wird sozusagen wissenschaftlich einerseits im deutschsprachigen Raum, aber auch andererseits international noch verwiesen. Das sind häufig eben nicht die von jüdischen Wissenschaftlern, weil die schlechtere Bedingungen hatten, sondern es wird gerade an die anderen angeknüpft. Also deshalb das Buch sehr zu empfehlen. Und das andere ist eben jetzt meine erschienene Dissertation. Und wen es interessiert, kann auch mal reinblättern. Ich habe auch ein paar Exemplare mit, die ich zum Autorinnenpreis dann 25 statt 35 Euro. Aber das nur, wen es interessiert, das ist jetzt kein Werbeblock. Und dann bedanke ich mich für Zuhören erstmal und freue mich, wenn vielleicht haben auch einige noch ein bisschen mehr Zeit, dann noch ein bisschen zu diskutieren. Wäre mir lieb. Danke.